An einer offenen Tür hält Otto die Taschenlampen zuerst auf einen Leuchter mit fast heruntergebrannten Kerzen, dann auf das Bett daneben, auf dem ein Mann in Schuhen und Mantel liegt. Franzke, »Was ist denn dit?« zielt auf ihn. Otto fällt der Siegelring am Finger des Mannes auf, dann der Stapel Folianten neben dem Bett. »Was machen Sie hier?«
»Dit kapiert der Pole nicht.«
Otto legt dem Mann die heruntergefallene Decke über die Beine, und Franzke sagt beim Funzeln auf ein Bild über dem Bett,
»Ist dit wat?«
»Ich habe gehofft«, sagt der Alte leise auf Deutsch, unterbricht jedoch, weil Franzke wieder in dessen Gesicht leuchtet.
Wat denn?«
»Ich habe gehofft. Er kommt erst morgen.« »Morgen?« fragt Otto und mustert das Bild über dem Bett. Ein Jüngling in rotem Gewand und blauem Barett mit Federn lächelt da.
»Aber es hätte auch anders sein können.«
»Ist das was?«
»Man hätte 10 Jahre früher beginnen müssen. Dann gäbe es jetzt vielleicht den Staat Zions.«
»Auf den ersten Blick schon. Vielleicht sogar Kategorie 1.«
»Vielleicht hätten 5 Jahre gereicht.«
Otto schiebt einen Stuhl an das Bett, um das Bild besser betrachten zu können.
»Ich habe jedenfalls mein ganzes Vermögen dafür gegeben.«
Und zwingt sich zum gleichmäßigen Atmen.
»Aber ich bereue es nicht, auch wenn es wohl zu spät ist.«
»Wir nehmen das Bild ab«, sagt Otto, und Franz steigt auf den Bettrand, beide nun vornübergebeugt beim Versuch, den schweren Rahmen vom Haken zu heben.
»Man wusste doch, was kommt.
Ich kann mich nicht konzentrieren, er soll die Klappe halten.«
»Was für ein Gedanke. Der Staat Zion erklärt eurem Führer den Krieg.«
»Hochheben, bis der Aufhänger vom Haken ist.«
»Ich bin 82 Jahre alt. Aber wenn die Armee Zions gegen euren Führer marschieren würde, wäre ich einer der Soldaten.«
»Ich sehe aber nichts von Haken«,
sagt Franzke und stellt sich zwischen die Beine des alten Mannes.
»Ich hätte dann erlebt, wie in Berlin die größte und schönste Synagoge gebaut wird, da wo euer Führer jetzt haust.«
Mit einem Ruck ist das Bild vom Haken.
»Hey, Globig, stopp dem gleich sein Maul.«
»Unser Staat wird kommen. Ein tröstlicher Gedanke.«
Otto und Franzke verlieren wegen des schweren Rahmens das Gleichgewicht, treten auf die Beine des Alten, aber Otto bringt das Bild sicher zu Boden und kniet davor. »Wenn das echt ist.« Der Alte hustet schwach und stöhnt. »Wir nehmen das mit. Die Bilder im Gartensaal auch.«
»Momente, Mann, ich hab keinen Laster vor die Tür.«
Otto trägt das Gemälde die Treppen runter, langsam. Stufe für Stufe leuchtet ihm Franzke. In der Vorhalle sagt Otto, »Wir brauchen Decken zum Einwickeln.«
»Und was ist mit dem nach oben?«
»Amberg hat gesagt, das Haus ist leer, also ist es leer.« Franzke geht ins Obergeschoss zurück und zieht dem Alten die Decke weg. Aber der Mann schweigt, stellt dann den Kerzenleuchter dicht an das Bett und wartet, bis das Laken am Saum Feuer fängt, zunächst mehr schwächlich glimmt und räuchert als brennt, dann aber über die gesamte Länge auflodert und den Alten in grelles Licht hüllt, dass Franzke mit der Decke in der Hand erschrocken zurückweicht.
»Franzke«, ruft Otto von der Treppe, »wo bleiben die Decken?«
Otto verstaut Zeus, Merkur und Venus im Auto und wickelt noch im Haus das Jünglingsbildnis behutsam ein. Da schmilzt auf dem Dach der Villa bereits der Schnee und vom Feuer leuchten die Fenster. Auf der Rückfahrt sagt Otto nur, »Wenn das echt ist«, und Franzke,
»Sonderurlaub. Der Alte gibt uns Sonderurlaub.«
Aber Sturmbannführer Amberg kommentiert am nächsten Morgen die Bilderschau bloß mit,
»Na also, es klappt doch«,
und beordert beide ins Museum.
»Da sind die 4 Canalettos deponiert. Die bringt ihr hierher, die gehen mit dem nächsten Transport nach Berlin.«
»Und diesen hübschen Knaben, den Sie aufgetrieben haben, Rottenführer Küpscherl, den geben wir auch nach Berlin. Vielleicht an Raphael. Schon kurios, was der Pole gehortet hat.«
Mit dem Lastwagen, einem fabrikneuen Opel Blitz und 2 Posten als Tragehilfen fahren sie bei Sonnenschein und eisigem Wind zum nahegelegenen Museum. Vor der Freitreppe parken mehrere Autos und am Eingang warten Männer in langen Mänteln und Pelzkappen. Otto zwängt sich an ihnen vorbei, bis einer im gebrochenen Deutsch zu ihm sagt,
»Museum zu!« »Für uns nicht«, sagt Franzke.
Otto winkt seine Posten heran, die den Weg bahnen. Die Eisentür zum Magazin am Ende des größten Saals steht offen. Otto sieht dort übereinander gestapelte Möbel, davor Transportkisten, an denen Männer in weißen Kitteln warten, und zwei Männer in dunklen Anzügen vor rollbaren Staffeleien, darauf die Canalettos. Einer von ihnen trägt eine rote Fliege, redet unentwegt, erklärt wie ein Dirigent mit Händen und fragt mit schneidender Stimme: »Wer sind Sie? Was wollen Sie hier?« »Ich habe Befehl, die vier Canalettos in das Zentralamt für gesicherte Kunstwerke zu bringen«, antwortet Otto.
»Sie kommen von Amberg? Sagen Sie Ihrem Sturmbahnführer, dass er woanders fischen muss, vorausgesetzt, der Teich untersteht nicht dem Generalgouverneur. Und jetzt verlassen Sie das Museum.«
Otto und Franzke werden vor die Eisentür gedrängt, da erst sagt Otto »Aber«, doch auf sein »Aber« reagiert nur Franzke.
»Ich hör von dir jetzt keinen Scheiß«,
und schlägt die schwere Magazintür zu, schiebt den Riegel vor und grinst.
»Wer sitzt nur in die Scheiße?
Wir holen jetzt den alten Soldat auslöffeln.
Wer ist denn die rote Fliege überhaupt?«
Amberg hat gesagt, er war mal Direktor der Berliner Gemäldegalerie. Jetzt ist er der Liebling vom Generalgouverneur.